ARD. Moin, herzlich willkommen zum Wochenstart. Ich bin Maike Nielsen, frisch aus dem Urlaub zurück. Und was sehen meine entzückten Augen? Erdbeerstände überall in der Stadt. Freue mich richtig, dass die Saison jetzt wieder losgeht. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige.
Schon seit Kinderzeiten ein Traum.
Ich freue mich mega auf die Erdbeersaison, weil ich esse gerne Erdbeeren im Frühstück.
Ich mag es total gerne, zu meinem Geburtstag einen Erdbeerkuchen zu bekommen. Den macht meine Mama immer ganz besonders und das ist mein absolutes Favorite.
Ich habe mich heute aber nicht nur über Erdbeeren gefreut, sondern auch darüber, dass ich mein Fahrrad endlich sicher und günstig abstellen kann. An den neuen kleinen Fahrradboxen, die jetzt in Hamburg aufgestellt werden, gibt's aber auch Kritik. Außerdem, seit heute steht in Hamburg ein Arzt und Corona-Leugner vor Gericht und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat heute in Hamburg die Angriffe auf Politiker mit Vorfällen aus dem Dritten Reich verglichen. Wir haben heute Montag, den 6. Mai.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ihr habt es ja am Wochenende wahrscheinlich mitbekommen. Der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Matthias Ecke, der ist brutal zusammengeschlagen worden, während er Plakate aufgehängt hat. Nun haben uns heute auch Hamburger Politikerinnen von Attacken und Beleidigungen erzählt. Ich habe vorhin mit Emilie Böversen gesprochen. Sie ist die CDU-Kandidatin für den Wahlkreis Ottensen. 25 Jahre alt und es ist ihr erster Wahlkampf. Frau Böversen, welche Probleme haben Sie in dieser Zeit kennengelernt?
Wir haben derzeit vor allem ein Problem mit Sachbeschädigung von Plakaten. Das heißt, dass Veranstaltungsplakate von uns reihenweise abgeräumt werden. Bei meinen eigenen Plakaten ist es so, dass die teilweise aufgeschlitzt sind in der Mitte, besprüht werden oder beispielsweise beschmiert werden mit teils auch frauenfeindlichen Parolen. Also es ist gefühlt alles dabei.
Svenja Hahn, FDP-Europakandidatin, kennt diese Art Angriffe auch, hat sie dem NDR Hamburg-Journal erzählt.
Ich selber bin auch schon mal an einem Wahlkampfstand bespuckt worden. Man wird auch mal angeschrien. Das ist eine Verrohung der politischen Kultur, die wir nicht hinnehmen dürfen. Insbesondere, wenn es so weit geht, dass Kollegen von demokratischen Parteien körperlich angegriffen werden, wie der Kollege Ecke.
Gerade als Frau übrigens kennt Svenja Hahn solche Angriffe.
Ich erlebe gerade als weibliche Politikerin, dass Gewaltandrohungen oft sehr spezifisch sind. Also man wird oftmals optisch degradiert, angegangen. Gewalt oder auch Vergewaltigungsandrohungen bekommt man, wenn man politisch exponiert ist als Frau. Und es ist wichtig, dass wir gegen solche illegalen Inhalte vorgehen. Auf EU-Ebene haben wir dafür ein Gesetz, den Digital Service Act, dass auch Social-Media-Plattformen in der Verantwortung stehen, dagegen durchzugehen. Wir müssen aber auch natürlich mit aller Härte des Staates, des Rechtsstaates, gegen solche Feinde der Demokratie vorgehen.
Dass Attacken auf Kommunalpolitiker unerträglich sind, das hat auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD heute in Hamburg gesagt. Er hatte im Rathaus auf Einladung des Überseeklubs gesprochen und alle aufgerufen, Demokratie und Freiheit aktiv zu verteidigen. Pistorius meinte, wenn Politikerinnen und Politiker aus Angst nicht mehr kandidieren,
dann stirbt Demokratie von unten, meine Damen und Herren. Und das ist etwas Schlimmeres, kann der schönsten Gesellschafts- und Staatsform, die wir auf diesem Staatsgebiet jemals hatten, nicht passieren. Und deswegen sind wir auch an dieser Stelle als Demokratinnen und Demokraten jeden Tag gefordert zu sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Wir überlassen diese Demokratie, unsere Art in Freiheit und Sicherheit zu leben, keinen Faschisten, keinen Rechtsextremisten und auch nicht denjenigen, die auf der Straße als verlängerter Arm der AfD dieses Geschäft erledigen für andere. Und ich sage es in aller Deutlichkeit auch, Vergleiche in der Geschichte sind schwierig, das weiß ich. Aber man kommt unwillkürlich an Bilder der prügelnden SA als dem brutalen Arm der NSDAP auf den Straßen Deutschlands vor 1933.
Ja, wie man als Mensch mit solchen Angriffen umgeht, das hat Emilie Böversen mir auch erzählt.
Ich persönlich würde sagen, dass ich ein relativ dickes Fell habe und das meiste abstreifen kann. Ich bin aber auch noch gerade frisch dabei. Ich kenne natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die da deutlich mehr schon mitmachen, weil sie natürlich dann irgendwie schon in der Bürgerschaft oder im Bundestag sitzen und dann entsprechend natürlich mehr zu verkraften haben. Bei mir ist es so, dass meine Eltern vor allem Angst haben, ne, dass mir irgendwie was passiert oder passieren könnte. Das ist halt natürlich für die kein schönes Gefühl, wenn solche Nachrichten wie die vom vom Wochenende dann auftauchen.
Böversen macht aber auf jeden Fall weiter. Die Angriffe halten sie nicht von ihrer Arbeit ab, hat sie mir gesagt. Falls ihr euch gewundert habt, warum heute vor dem Hamburger Landgericht am Sieve-King-Platz mehr als 100 Menschen herumstanden, das waren die Anhänger eines Angeklagten. Kommt auch nicht alle Tage vor, hat mir unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner versichert. Du warst ja dabei, Elke. Worum ging es denn bei dem Prozessauftakt heute, dass die Leute dahin geströmt sind wie zu einem Popkonzert?
Ja, also der Angeklagte ist ein Arzt, ein 80-jähriger Arzt, der hat eine privatärztliche Praxis in der City Nord. Und der war damals zu Zeiten der Corona-Pandemie so eine Art Ikone der sogenannten Querdenker-Szene. Er war auch in einem Netzwerk, das heißt Ärzte für Aufklärung, der ist viel auf Demos aufgetreten und hat das Coronavirus total bagatellisiert, hat immer gesagt, das wäre doch nur eine Erkältung. Und er soll halt auch in seiner Praxis falsche Maskenbefreiung ausgestellt haben. Und hatte da damals eine sehr große Anhängerschaft. Und diese Anhängerschaft, die ist jetzt heute auch, um ihn zu unterstützen, zum Gericht gekommen.
Und was hat er denn heute gesagt?
Er hat selber gar nichts dazu gesagt. Also die Staatsanwaltschaft hat dann die Vorwürfe verlesen. Er selber schweigt dazu, wird im Prozess auch nichts dazu sagen. Er hat dann nur danach ein bisschen was dazu gesagt. Da wurde er dann erstmal von uns Journalistinnen und Journalisten gefragt. Da meinte er nur so, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und der eigentliche Auftritt, der war aber dann danach, nach dem Prozess, als eigentlich alles schon vorbei war. Da hat er dann vom Strafjustizgebäude sich da so hingestellt. Das ist so leicht erhöht. Da so gibt ein paar Stufen hoch. Da gibt es so eine kleine, fast wie so eine Rampe davor. Und da stand er dann und hat da zu seiner, ja, ich würde es wirklich Anhängerschaft nennen, gesprochen und hat sich da begeistert applaudieren und bejubeln lassen.
Ich finde es so erstaunlich, dass, obwohl die Corona-Pandemie ja nun echt schon vorbei ist, die Leute immer noch so damit auf die Straße gehen.
Ja, ich muss sagen, ich war auch überrascht. Also ich finde, das zeigt noch, dass das Thema immer noch echt richtig polarisiert, auch Jahre später. Und ich hätte das aber auch falsch eingeschätzt. Und ich glaube, fast im Gericht hat man das auch falsch eingeschätzt. Ich glaube, da hat niemand damit gerechnet, dass dermaßen viele Leute heute kommen würden. Es war dann so, dass das Gericht extra schon im größten Saal verhandelt hat. Da gab es dann 50 Zuschauerplätze. Aber die allermeisten Zuschauerinnen und Zuschauer sind gar nicht reingekommen. Die sind nicht mal mehr ins Gebäude reingekommen. Der Prozess ist morgens losgegangen. Und ich war so 20 Minuten früher da. Und da standen wirklich noch so 100 Leute bis weit raus auf die Straße. Und unten sind ja diese Sicherheitskontrollen. Und zwar klar, die müssen eigentlich gar nicht mehr versuchen, reinzukommen, weil bis die dann mal irgendwann drin sind, ist der Prozess eh vorbei. Und ich glaube, das war vorher tatsächlich unterschätzt worden, dass jetzt so lange nach der Pandemie das Thema immer noch so emotional ist und immer noch so viele Leute da auf die Straße holt.
Was das immer noch so viele in Hamburg bewegt, ne? Dankeschön. Ja, und Elke hat jetzt übrigens auch ihren eigenen Podcast, in dem sie ihre Erlebnisse im Gericht schildert. Super spannend, finde ich. Der Podcast heißt Gerichtssaal 237 und den findet ihr in der NDR Hamburg App. Kennt ihr das Problem als Radfahrer auch? Im Hausflur dürft ihr eure Räder nicht abstellen. Draußen werden sie geklaut oder finden gar keinen Platz, weil schon so viele Schrotträder an den Radbügeln hängen. Und die Fahrradhäuschen in eurem Viertel sind alle schon belegt. Ich jedenfalls weiß oft gar nicht, wo ich mein Rad noch lassen kann. Und deswegen freue ich mich persönlich über diese Nachricht hier. Hamburg will Fahrradboxen für Menschen wie mich aufstellen. Das Ganze ist ein Pilotprojekt, das ein Jahr dauern soll. Und Reinhard Postelt hat es sich angesehen. Wie sehen diese Boxen denn aus, Reinhard?
Also es gibt 5 verschiedene Testboxen, die jetzt erstmal ausprobiert werden und alle sehen ganz ähnlich aus, mausgrau und flach. Ich würde sie mal vergleichen mit dem Mittelteil einer Salatgurke, bei der man die beiden Enden abgeschnitten hat. Also rechteckiger Grundriss, 2 Meter mal 2 Meter, aber mit so einem runden Dach. Und alle Boxen fassen jeweils 5 Räder, die nebeneinander stehen. Und die kann man eben auch verschließen gegen Diebe. So einen Schlüssel bekommen dann jeweils nur die 5 Mieterinnen und Mieter. Vor allem sind sie eben, wie gesagt, nur flach, 1,50 Meter hoch und damit niedriger als diese recht bekannten Achteck-Fahrradhäuschen aus Holz. Die kennst du ja auch, ne?
Ja, ja.
Also sehen so ein bisschen aus wie eine Verkaufsbude für Spargel oder Kirschen, sind aber Räder drin.
Wie viel würde mich die Nutzung denn kosten?
Für ein halbes Jahr in der Testphase erstmal 20 Euro. Der Testversuch läuft ja ein ganzes Jahr, aber jeder Abstellplatz in der Box soll also 2-mal vermietet werden, um mehr Urteile sozusagen zu bekommen. Denn Verkehrssenator Andis Tjarks will die Musterbox entwickeln erst nach Ende der Testreihe.
Dieses Feedback soll dazu dienen, dass wir die optimalen Boxen auswählen, weil wir müssen am Ende ein Angebot schaffen, was Akzeptanz hat. Und die Akzeptanz ist dann auch die Basis für Nachfrage und Erfolg.
Wie viele dieser Radboxen dann eines Tages mal auf Hamburgs Straßen stehen, vermutlich in den City-Stadtteilen, da wo es eng ist. Ja, nach diesem einjährigen Test, das konnte Tjaks noch nicht sagen.
Mhm. Du hast ja heute auch mit Interessenten gesprochen, also potenziellen Interessenten. Mhm. Freuen die sich?
Oh, da gab es mehr Gegenwind, als der Senator augenscheinlich erwartet hatte. Der Pressetermin fand an der Rutschbahn statt, in Roter Baum. Ja, eine Zeitungskollegin wohnt dort und sagte gleich angesäuert, also bisher kann ich mein Rad kostenlos abstellen in einem achteckigen Radhäuschen dort. Und das wird jetzt abgerissen. Dafür muss ich künftig 20 Euro für ein halbes Jahr in der Radbox blechen. Wollen Sie denn alle Holzhäuschen abreißen? Nein, erwiderte der Senator, nein, das wollen wir doch gar nicht. Als ihn dann noch eine Bäckerin aus der Rutschbahn kritisierte, da wirkte Tjaks spürbar genervt. Hier sollten doch eher die Journalisten Fragen stellen. Nein, sagte ich, das ist doch auch interessant. Lassen Sie die Frau doch mal reden. Ja, und es war Anne Effenberger, die Geschäftsführerin von Brot Effenberger. Ihr E-Rad darf nicht in die Box, weil sie eben nicht am Roten Baum wohnt und dort übrigens ja auch kein Autobewohnerparkplatz bekommt.
Deswegen komme ich aus Rheinbeck jeden Tag mit dem Fahrrad, also jeden Tag 50 Kilometer. Und momentan darf ich in dieses Fahrradhaus mein Fahrrad nicht stellen.
Ja, schnell schluckte der Senator dann seine Genervtheit runter. Er will nun prüfen, ob man eine Ausnahme für die Gewerbetreibende macht.
Vielleicht wäre die Lage ja auch ohne die Schrotträder besser, ne? Die an so vielen Radbügeln festgemacht sind. Was will Hamburg denn dagegen eigentlich tun?
Ja, gute Frage. Die städtische P&R-Betriebsgesellschaft hat schon 25.000 Radstellplätze in Hamburg gebaut. Vor allem an den Bahnhöfen. Und es sollen sogar mal 40.000 werden. Doch so viele sind blockiert mit diesen Rostlauben, mit den Radruinen, die teilweise auch schon Moos angesetzt haben. Stopp, sagte dazu heute Jan Krampe, er ist Chef der P&R-Betriebsgesellschaft. Wir tun was dagegen.
Wir haben für die Standorte, die wir betreiben, das sind ja die Bike- und Ride-Stellplätze an den Haltestellen, haben wir ein Schrottradmanagement. Das heißt, Kollegen von uns gehen da rum, gucken, wo fahruntaugliche oder Schrottfahrräder sind, zetteln die dann ab. Und wenn sich die Nutzer entsprechend nicht melden, dann werden diese Fahrräder über die Stadtreinigung entfernt.
Leider ist dieses Schrottradmanagement nicht überall zuständig. Teilweise sind noch die Bezirksämter für die Radanlagen zuständig. Ja, und die haben sehr viel Geduld mit den Schrotträdern.
Schrottradmanagement, habe ich auch mal wieder ein neues Wort gelernt. Dankeschön, Reinhard Postelt. So, heute Abend können wir noch mal die Ruhe vor dem Sturm genießen. Ab morgen wird's ja voll in der Stadt. Morgen zum Beispiel startet hier in Hamburg die OMR, die Online Marketing Rockstars Messe. Das ist eine Messe für Leute, die im weitesten Sinne was mit Online Marketing machen. Und ja, diese Messe zieht auch jede Menge Promis in die Stadt. Und ab Donnerstag ist Hafengeburtstag. Oder, um es mit HP Baxter zu sagen,
Hyper, Hyper!
Denn Scooter kommen ja auch auf die schwimmende Bühne, die vor den Landungsbrücken aufgebaut wird. Infos zum Hafengeburtstag findet ihr übrigens schon jetzt in der NDR Hamburg App. Ich wünsche euch einen entspannten Abend. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.